Mal schauen, ob ihr erkennt, um wen es sich im folgenden Beispiel dreht. Diese Person startete von 1991 bis 2012 zu 307 großen Rennen. 7 Weltmeistertitel, 91 Siege und 77 schnellste Runden machen ihn berühmt. 155 Mal stand er auf dem Siegertreppchen. Seine Gesamt-WM-Punkte betragen 1566. Damit ist er unter den Top 3. Und wenn ihr es noch nicht erraten habt, wenn ich euch das nächste sage, dann wisst ihr, um wen es sich handelt. Wenn ich euch sage, dass er 68 Mal von der Pole Position gestartet ist und damit insgesamt knapp 24.000 Kilometer in Führung lag. Es geht um Michael Schumacher, jawohl, ja. Er ist derjenige, dem so viele Jungfahrer nacheifern. Ja, er hält den Rekord. Er ist derjenige, der aber auch seit einigen Jahren nicht mehr fährt. Ihr habt seinen Unfall sicherlich mitbekommen und man hört ab und zu immer noch seinen Fortschritt in der Gesundheit. Aber dennoch wird ihm nachgeeifert. Ja, dennoch wollen die anderen Fahrer seinen Rekord brechen und streben danach. Und wenn wir uns heute den Bibeltext anschauen, dann hat es nicht so viel mit der Formel 1 zu tun, ja, sondern vielmehr mit dem Sport des Rennens, des Wettlaufes. Und es geht um Hebräer 12, in den ersten 3 Versen. Wir werden uns mit dem WWW des geistlichen Wettlaufs auseinandersetzen. Wir werden einige Stellen aus dem Hebräerbrief anschauen zusammen, um zu sehen, dass der ganze Brief eine Ermahnung ist, eine Ermahnung, beständig danach zu streben, in dem Wettlauf zu bleiben, nicht abzufallen und nicht in die alten Muster zurückzufallen. Der Kontrast zwischen dem alttestamentlichen Opferdienst und dem alttestamentlichen Priestertum wird mit Christus in Verbindung gebracht. Christus als der Bessere, Christus als der, der das perfekte Opfer ist, der perfekte hohe Priester, der für uns einsteht. Christus ist besser. Ja, das ist das Thema dieses Briefes. Aber schaut mal, was er in Kapitel 13, Vers 22 schreibt. Da sagt er, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Ja, ist eigentlich ein kurzer Brief. 13 Kapitel kommt uns jetzt nicht so vor, aber es ist ein kurzer Brief, der von einem unbekannten Verfasser zwischen 68 und 69 nach Christus verfasst wurde und an Christen von jüdischer Herkunft, also Hebräer, gerichtet war. Es ist ein Brief, der sehr herausfordernd ist, der sehr ermahnend ist und auf der anderen Seite sehr ermutigend für uns als Gläubige, wenn wir ihn betrachten und anschauen und diese Warnungen, die er sagt, ernst nehmen und uns anhand derer selbst prüfen. Um unsere Stelle aber noch besser zu verstehen, einmal kurz der Gesamtkontext des Briefes, jüdische Christen. Das heißt, an Christen, die das Alte Testament, die Bünde und so weiter sehr gut kannten, das Gesetz sehr gut kannten. Und wenn der Brief eine Ermahnung ist, müssen wir uns fragen, eine Ermahnung wozu? Ja, nun, das Opfersystem wird detailliert geschildert. Das Priestertum wird sehr detailliert beschildert. Der Autor hat also eindeutig diese jüdischen Christen im Hinterkopf, in diesem wunderbaren Brief verfasst. Und wenn er diese Brücke schlägt zwischen den alttestamentlichen Schätzen und Christus, der besser ist, der diese bei weitem übertrifft. Im Brief geht auch hervor, dass sich viele zu Christus bekannten, aber einige nicht gerettet waren. Sie kamen in die Gemeinschaft, ja, sie haben diese Heiligkeit oder die Gemeinschaft der Heiligen geschmeckt, heißt es im Hebräerbrief. Das heißt, sie haben das Evangelium nicht ganz verstanden, nicht runtergeschluckt. Ja, so wird Christus an den Stellen immer wieder als besser vorgestellt. Er ist besser. Das ist das eine Wort, was ihr euch merken könnt über den Hebräerbrief. Ja, er ist besser, wenn es das Einzige ist, was euch heute hängen bleibt. Ja, Christus hat die bessere Stellung, Kapitel 1 bis 3. Christus ist der bessere Priester, 4 bis 7. Christus, 8 bis 10 ist der bessere Priester. Das bessere Priestertum ist Kapitel 4 bis 7. Christus ist besser. Ja, nachdem der Autor das alles aufzeigt in den ersten 10 Kapiteln, kommt er zu einer ermahnenden Schlussfolgerung in Kapitel 10, Vers 19. Da heißt es, daher wir nun, ihr Brüder, Kraft des Bundes Jesu Freimütigkeit haben, nachdem er das alles aufgezeigt hat, wie sie jetzt Zugang haben zum Vater, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch das Fleisch, da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Und dann kommen ein paar Lasst uns. Ja, und eins dieses Lasst uns ist, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Das ist die Absicht von dem Autoren des Hebräerbriefs, dass die Leute, die Zuhörer, dass du, dass ich heute, so wie die Leute damals, nicht abfallen, nicht wanken, nicht ins Wanken kommen. Und er macht es deutlich, aber er benutzt diesen ganzen Brief nicht irgendwie als Vorschlaghammer, um ihnen diese Wahrheit einzuhämmern, ja, oder sie vor den Kopf zu stoßen. Vielmehr benutzt er es als Meißel, als Skalpell, ja, um diese wahre Bedeutung der Schatten des Alten Testaments zum Vorschein zu bringen, auf Christus hinzuweisen und bringt diese vielen Verheißungen und das System dieses Gesetzes in dieses wunderbare Licht, dass Christus besser ist. Die Ermahnung, sich zu Christus zu bekennen, wenn die Zeiten hart werden. Ja, dass die Hebräer schon schwierige Zeiten erlebt hatten, findet ihr in Kapitel 10, Vers 32. Sie wussten schon, was es bedeutet zu leiden. Sie haben das alles schon hinter sich und einige fürchteten sich jetzt aber noch mehr und standen in der Gefahr, dem Glauben abzusagen. Ja, weil sie das Evangelium nicht richtig verstanden haben. Aber sie sollten den Wettlauf mit Ausdauer laufen. Sie sollten rennen, in der Spur bleiben. Nur dazu war es wichtig, dass er ihnen in Kapitel 11 aufzeigt, dass es Leute vor ihm gab, die auch am Ball geblieben sind. Und Kapitel 12 knüpft genau da an, am Ball zu bleiben. Sie sollten ausdauernd laufen. Der Autor war sich dessen bewusst, dass noch mehr Verfolgung kommen würde. Er war selbst schon im Gefängnis, 10 Vers 34. Timotheus war im Gefängnis, ist wieder freigekommen, 13 Vers 23. Die Verfolgung, das Leid würde schlimmer und schlimmer werden. Und dazu brauchten die Hebräer ausharrenden Glauben, eine feste Zuversicht, auf die sie hoffen konnten und eine Überzeugung von Tatsachen, die sie nicht sehen konnten. Dazu haben sie diesen Glauben gebraucht, Kapitel 11. Und es ist so wunderbar zu sehen, wie der Autor eben das Skalpell ansetzt. Ja, wie er den Meißel ansetzt, um eine wunderschöne Skulptur zu formen und den Hebräern und uns heute präzise aufzeigt, wo wir es nötig haben, am Ball zu bleiben. Dazu gebraucht er das Wort Gottes, ja, welches lebendig und wirksam und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und so ist es eine Ermahnung für die Hebräer, am Ball zu bleiben, ihren Glauben nicht abzusagen, sich zu prüfen, den Wettkampf bis zum Ende zu laufen, das WWW des geistlichen Wettlaufs anzuwenden. Wir brauchen diese Ermahnung heute. Ja, umso mehr, wenn wir nicht einmal wissen, was Verfolgung ist. Deshalb ist es für uns umso schwieriger, uns darauf zu konzentrieren, am Ball zu bleiben. Und deshalb passt diese Predigt von heute so gut zu der Predigt von letzter Woche. Ja, und ich hoffe, dass ihr noch lange darüber nachgedacht habt, über die Gedanken oder in Gedanken bewegt habt, in dem Herzen bewegt habt, einiges zu prüfen hattet, ja, wenn es um Fleischlichkeit geht. Wir leben in einer gefallenen Welt, ich muss euch da nicht dran erinnern. Wir erinnern uns, dass unser größter Feind aber nicht etwa die gefallene Welt, die Menschen oder die Umstände und Situationen sind, sondern wir selbst. Wir selbst, die wir unser Fleisch noch an uns gebunden mit uns rumtragen. Und ein Autor beschreibt das sehr treffend, Zitat: Denke niemals auch nur für eine Minute, dass der Kampf gegen Sünde in diesem Leben vorbei sein könnte. Es gibt niemals eine Waffenruhe, Zitat Ende. Es gibt niemals eine Waffenruhe. Das ist so wahr. Ja, wenn wir auch nur für eine Sekunde denken, wir haben alles unter Kontrolle, dann ist es vorbei. Es gibt für dich, für mich, weder einen geistlichen Urlaub, noch einen geistlichen Wellness-Club, wo wir uns mal ausruhen könnten. Ja, wir befinden uns in einem andauernden Krieg auf einem Schlachtfeld. Bei einem geistlichen Schlachtfeld. Sobald wir denken, jetzt ist mal geistliche Entspannung angesagt, überrennt uns der innere Schweinehund und wir haben überhaupt keine Chance. Ja, und deshalb ist so wichtig für uns heute, für die Empfänger dieser vielen Briefe damals, am Ball zu bleiben, diesen Wettlauf zu laufen. das WWW des geistlichen Wettlaufs vor Augen zu halten. Das heißt, worum es im geistlichen Wettlauf geht, das erste W, wie das im geistlichen Wettlauf geht und warum es wichtig ist für den geistlichen Wettlauf. Und das wird dich und mich hoffentlich ermutigen, im Rennen zu bleiben, am Ball zu bleiben. Und den Text dazu findet ihr in Kapitel 12, in den ersten drei Versen. Dort heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Wettlauf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Das sind sehr harte Worte eigentlich, wenn man sie so liest. Ja, wir sollen ablegen und anlegen. Das sind ermahnende Worte, die die Hebräer dazu auffordern, die dich, die mich dazu heute auffordern, nicht untätig rumzusitzen, sondern aktiv zu werden. Aktiv in diesem Wettlauf mit Ausdauer einzusteigen. Trifft auf jeden Gläubigen zu. Sei du dir heute der Tatsache bewusst, dass du dich in einem Wettkampf, in einem Wettlauf, in einem Krieg, auf einem Schlachtfeld befindest und dass du alles daran setzt, ans Ziel zu kommen. In Vers 1 legt dieser Autor des Hebräerbriefs direkt los und fängt damit an, uns zu ermahnen und für den Wettlauf zu motivieren. Ja, das zeigt er gleich auf. Eigentlich fängt er schon viel früher an als Vers 1. Ja, diese große Wolke von Zeugen wird in Kapitel 11 aufgezeigt. Und so können wir sehen, dass Vers 1 in Kapitel 12 direkt mit Kapitel 11 zusammenhängt und dass Kapitel 11 sie auf diesen Kampf vorbereitet. Die Glaubenshelden des alten Bundes im Alten Testament werden aufgezeigt. Uns werden Vorbilder an die Hand gegeben, die uns anspornen, ausdauernd zu laufen. Es ist wie die Motivationsrede eines Trainers in der Halbzeitpause, wenn seine Mannschaft zurückliegt, die sie antreibt, die sie anspornt, zu sagen, ja, wir schaffen das und ja, wir kommen vorwärts. Durch Glauben haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Und dann legt er los mit Abel, mit Henoch, mit Noah, mit Abraham, mit Isaak, Jakob, mit Josef und so weiter und so weiter. Geht über Mose zum Volk Israel und könnte noch weitermachen. Und wie werden die ganzen Verse eingeleitet? Durch Glauben. Wie? Durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben und so weiter. Ja? Jeder dieser Männer, die dort aufgezählt werden und Frauen, wird durch Glauben, immer wieder durch Glauben haben sie ein gutes Zeugnis erlangt. Wir alle stehen in diesem geistlichen Wettkampf, den wir nur durch Glauben fortsetzen können. Die Glaubenshelden standen im geistlichen Wettkampf. Christus stand in diesem geistlichen Wettkampf. Und das ist der Punkt. Die Gläubigen haben gekämpft bis an ihr Lebensende. Und so sind sie ein wunderbares Vorbild für uns geworden. Und wir können ihnen nacheifern. Es ist eine Vielzahl von Zeugen. Ja, eine große Wolke, eine Masse, die eigentlich unzählbar ist. Wenn man auf sie blickt, dann sollte das uns anspornen, motiviert zu sein und sollte unseren Kampfgeist wecken. Ja, und seit dieser Liste in Hebräer 11 sind viele Jahre vergangen, wo noch mehr und noch mehr Glaubenshelden an der Tagesordnung waren, denen wir nacheifern können. Das ist der erste Punkt, also worum es im geistlichen Wettlauf geht. Erstmal diese Motivation zu haben, auf Vorbilder zu blicken. Und dann Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen haben, so lasst uns. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Weil Vorbilder da sind, können die Empfänger, können du, können ich heute Ermahnung annehmen und motiviert an die Sache gehen. So lasst uns. Lasst uns ihnen nacheifern. Lasst das uns auch tun. Es ist ein zweifältiger Aufruf, worum es in dem Kampf geht. Das Ablegen und das Anlegen. Okay? Jede Last ablegen, jede Sünde ablegen Und die Last ist das Erste. Jedes Gewicht loswerden. Eigentlich so einfach, wenn man an einen Wettkampf denkt. Ja, er möchte, dieser Autor vom Hebräerbrief möchte, dass die Leute ablegen, jedes Gewicht ablegen und laufen. Die Empfänger haben bestimmt von den Olympischen oder den Isthmischen Spielen gehört. Ihr habt davon gehört. Olympische Spiele gibt's heute noch. Die fanden regelmäßig alle 4 Jahre statt. Und so gab es regelmäßig Wettläufe, Wettkämpfe, auf die sich die Läufer natürlich vorbereitet haben. Wenn es an die Vorbereitung dieser Spiele ging, brauchte man viel Disziplin, gesunde Ernährung, hartes Training. Sie mussten sich auf diesen Wettlauf einstellen, der entweder ein 400-Meter-Sprint war oder auch bis zu 4 Kilometer lang werden konnte. Also jede Menge Sport waren gefragt. Aber der Autor hier bezieht es logischerweise auf den geistlichen Wettlauf. Und wenn wir unser geistliches Leben richtig verstehen wollen, dann müssen wir Abstand von diesem Bild der Vorbereitung nehmen. Okay? Natürlich, es gehört Disziplin dazu. Aber dein Leben als Christ ist keine Vorbereitung auf einen Wettlauf. Okay? Es gibt kein Bootcamp, es gibt kein Training, in das du erstmal einsteigst, bevor du in die Welt losgelassen wirst, um dich vor Einflüssen zu schützen, gibt es nicht. Mit dem Zeitpunkt, zu dem du gläubig wirst, fällt der Startschuss für diesen Wettlauf. Wir befinden uns in einem geistlichen Wettlauf. Für die Wettkämpfer damals war es eine aufwendige Holzseilkonstruktion, die sie vom Haken gelassen hat, ja, dass sie loslaufen. In der Formel 1 ist es die Ampel, die auf Grün springt. Das Rennen hat begonnen. Mit dem Zeitpunkt, in dem du gläubig wirst, hat das Rennen begonnen. Deshalb schreibt er auch im selben Vers, dass sie mit Ausdauer laufen sollen, dass sie nicht irgendwie sich darauf vorbereiten, ja, irgendwann werdet ihr mit Ausdauer laufen, sondern es ist was Gegenwärtiges, was Anhaltendes. Es ist eine anhaltende Aufgabe. Wäre so einfach, wenn unser geistlicher Wettlauf irgendwas Zukünftiges wäre, oder? Wenn wir uns jetzt schön geschützt vorbereiten könnten auf diesen Lauf. Aber wir laufen schon, du läufst schon, wenn du gläubig wirst. Wir stecken eigentlich mittendrin und so ist es die Aufforderung des Autors an die Empfänger, am Ball zu bleiben. Deshalb heißt es auch, legt alle Lasten ab. Alles, was beschwerlich ist, alles, was hinderlich ist, alles Gewicht, das euch am Wettkampf hindert. Wenn ihr zurück in die Arena geht, dann seht ihr diese 20 Wettläufer, 20 männliche Läufer an der Startlinie. Und was einem sofort auffallen würde, wäre, dass sie nichts anhaben. Nicht einmal Schuhe. Okay? Ihr Körper war mit Öl eingerieben für bessere Schlüpfrigkeit. Da war keine Last, da war nichts Beschwerliches und kein extra Gewicht. Öl für den Wind, das Adamskostüm für das perfekte Gewicht. Und jetzt stellt euch einen dieser 20 Läufer vor, der in seiner langen Robe an die Startlinie geht, die fast bis zum Boden geht, so Flip-Flop-Sandalen an den Füßen, die ständig runterfallen, schwere Ketten und Armbänder um. Lastenfrei? Kaum. Kaum lastenfrei, wenn er so an die Startlinie geht. Im Fall der Empfänger, der Hebräer, waren es die ganzen Gesetze, die ganzen Vorstellungen von den Bünden, wie sie heute da sind, die sie behinderten. Ja, die Vorstellung und Angst der Verfolgung, die sie daran hinderten. Es ist so wichtig, dass sie, die Hebräer damals und wir heute, das verstehen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir, so wie sie damals, eine unzählige Zahl von Zeugen hatten, die vor ihnen durch Glauben gerettet wurden und durch Glauben voran in diesem Kampf gegangen sind. Deshalb sagt er auch in Kapitel 2, Vers 1, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Das ist die Warnung. Und heute denken wir vielleicht, ach ja, es muss so schnell gehen, Lasten anzulegen, wenn man in der jüdischen Gesetzlichkeit gefangen ist oder aufgewachsen ist. Die Hebräer damals standen viel mehr in der Versuchung abzugleiten, viel mehr mit Gewichten zu laufen. Aber wir heute sind genauso in der Gefahr. Ganz genauso in der Gefahr, Lasten anzulegen, mit uns rumzuschleifen. Wer sind wir, dass wir uns anmaßen, diese Probleme nicht zu haben? Wie schnell denken wir, dass wir Christus besser gefallen, wenn wir irgendwelche Werke tun oder selbst auferlegte oder unausgesprochene Gemeindegesetze einhalten? Liest du die Bibel im Abhakverfahren? So, gelesen, Haken drunter, fertig, Gott freut sich. Hey, das kann ganz schnell zu einer Last werden, die du ablegen solltest. Dienst du in der Gemeinde, damit andere sehen, wie toll du dienst? Oder vielleicht sagst du, ja, es wird ja von mir erwartet, ich muss ja. Mach es um Menschen zu gefallen. Leute, wir sind nicht vor solchen Lasten geschützt. Wir neigen genauso schnell dazu, uns irgendwelche Regeln aufzuerlegen, die uns am Lauf hindern. Die uns nicht wachsen lassen. Schaut mal, Hebräer 5, Vers 12. Das ähnelt dem, was Paulus an die Korinther schreibt, sehr. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Der Autor möchte, dass die Hebräer alle Last ablegen, die sie daran hindert, feste Speise zu sich zu nehmen. Alles, was sie zum Evangelium hinzufügen wollen, im Fall der Hebräer das Gesetz, im Fall der Korinther die Philosophie, die menschliche Weisheit, in deinem Fall, was ist es in deinem Fall? Welche Last schleppst du in diesen Wettkampf mit dir rum? Und sie sollten nicht nur die Last ablegen, sondern auch die Sünde ablegen, die sie so leicht umstrickt. Die zweite Sache, die sie ablegen sollten. Es ist so einfach, in die Falle der Sünde zu tappen. Ja, wir haben heute Morgen gerade über Sorgen gesprochen. Es ist so einfach, weil wir uns selbst ständig mit uns rumschleppen. Okay? Es sind nicht die anderen schuld, es ist das, was in unserem Herzen ist. Wird rauskommen, wir schleppen dieses Fleisch an uns gebunden mit rum. Und dieses Umstricken hier ist wirklich eher als Fesseln zu verstehen, als Gefangen nehmen oder auch als Einwickeln. Es ist so stark damit verbunden, dass wir zurückgehalten werden von dem Lauf, dass wir eingeengt werden, dass wir das Ziel verfehlen. Sünde ist Zielverfehlung. Das ist dasselbe Wort. Sünde ist, im Lauf auf einmal stehen zu bleiben und in die falsche Richtung zu gehen oder in die falsche Richtung zu schauen, auf die falsche Spur zu kommen, ja, die Linie zu übertreten, um bei diesen Wettläufen in der damaligen Zeit zu bleiben. Leute, einige verließen die Versammlung. Sie haben das Evangelium nicht verstanden. Deswegen ist es eine Warnung zum Abfall. Ja? Vor dem Abfall, dass sie dem Glauben nicht absagen sollen, sondern sich prüfen sollen. Und dadurch wird der Hebräerbrief natürlich auch zu einem sehr schweren Brief, ihn auszulegen, weil man sehr gewissenhaft unterscheiden muss und genau unterscheiden muss, wo hier Abfall, vor Abfall gewarnt wird, für die Leute, die ungläubig sind, und wo Ermahnung an die Gläubigen da ist. Ja, sonst könnte man den Hebräerbrief schnell nehmen und sagen, hey, da steht doch, ich kann mein Heil verlieren. Ja, aber es ist nicht so, sondern es geht darum, prüf dich selbst, ob du im Glauben stehst. Prüf dich selbst, ob du gläubig bist. Ja, weil einige damals haben mutwillig gesündigt. Vielleicht sündigst du heute auch mutwillig, dann prüfe dich selbst. Einige haben das Evangelium nicht richtig verstanden und waren nicht gläubig. Sie haben vielleicht die Gemeinschaft in der Gemeinde genossen, aber sie waren nicht gläubig. Der Hebräerbrief gibt diesen Leuten, die ungläubig sind und trotzdem so gerne in die Gemeinde kommen, aber nicht Christus nicht als ihren Herrn und Retter bekennen, die Warnung, denn es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das ist eine Aufforderung an Hebräer, sich selbst zu prüfen. Eine Aufforderung an dich, dich selbst zu prüfen. Von welcher Sünde lassen wir uns umstricken? Ja, sind es die Sorgen dieser Zeit, die unseren Glauben zu ersticken versuchen? Vielleicht gelingt es und Satan hat sein Ziel erreicht. Ja, es sind immer die anderen schuld, die Umstände oder Gott. Leute, sobald ihr Ausreden für eure mangelnde Geistlichkeit, für euer Stehenbleiben im Wettkampf sucht und meint, wenn nur ... dann könnte ich ja auch weiterlaufen, dann habt ihr euch gewaltig geirrt und solltet euch ernsthaft prüfen. Prüft ob ihr in mutwilliger Sünde lebt, ob ihr bewusst oder gerne sündigt. Prüf, ob du gerne in die Gemeinde kommst, ob du gerne Gemeinschaft mit Gläubigen hast, ob du gerne gehorsam bist, ob du gerne Gottes Wort liest, ob du gerne betest, ob du gerne an das glaubst, was Gott sagt. Das sind nur ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Ja, 5G ist eigentlich, anhand derer du dich prüfen kannst und auch von anderen prüfen lassen kannst, ob wie es um deinen Glauben steht. Wenn ihr gläubig seid, wenn wir gläubig sind, dann tolerieren wir zeitweise Sünde in unserem Leben. Ja, und sind in diesen Momenten ungehorsam, unreif, egoistisch, fleischlich gesinnt, aber können Buße tun, weil uns der Heilige Geist überführt. Wenn du nicht verstehst, dass die Umstände, Personen und Situationen nicht Schuld an deiner Wut, Bitterkeit und Enttäuschung sind und du die Schuld nicht in deinem sündigen, rebellischen Verhalten Gott gegenüber suchst, dann werden auch deine Beziehungen zu Gott und deinem Nächsten nicht geheilt werden. Wird nicht besser werden. Wenn du Christus nicht als deinen Herrn und Retter bekennst und vielleicht nur hier in die Gemeinde kommst, weil du denkst, ah, ist schön hier, ich fühle mich wohl, die Leute sind so nett, hey, dann versäume es nicht, die Gnade Gottes, die Gott bereithält, anzunehmen. Versäume es nicht, einfach nur, ja, oder versäume es nicht, das, was hier von der Kanzel gepredigt wird, anzunehmen, zu glauben, das Evangelium zu glauben, dem, was Gottes Wort sagt, zu glauben und Christus als dein Herrn und Retter zu bekennen. Wenn du errettet bist und dich selbst gewissenhaft geprüft hast und in schwierigen Situationen stehst, in denen du dazu neigst, mit Sünde zu reagieren, dann hab im Hinterkopf, dass Gott ein liebender Vater ist, der seine Kinder liebt, der sie manchmal auch züchtigt. Kapitel 12, Vers 6. Harte, harte Worte, okay? Hast du dein Leben geprüft? Hast du dir die Zeit schon einmal genommen, dein Leben zu prüfen, ob es sich eventuell bei deinen Sorgen und Nöten auch um eine Züchtigung handeln könnte, weil du gegen Gott rebellierst und ihm nicht die Ehre geben willst? Dann ist das eine Sünde, die dich so leicht umstrickt, die dich so schnell davon abhält. Das ist ein Wettkampf. Die Läufer sind in der Laufbahn. Du als Christ, ich als Christ, wir sind in diesem Wettlauf mittendrin und sie rennen um den Sieg. Ja, und er zeigt den Hebräern auf, der Autor zeigt ihnen direkt weiter auf, worum es im geistlichen Wettlauf geht. Mit Ausdauer zu laufen, abzulegen Last und Sünde, anzulegen den ausdauernden Lauf. Es ist nicht ein Sprint, ja, über 100 Meter, oh, ja, fertig, jetzt super, sondern es geht um einen anhaltenden Marathon, eine Bergfahrt oder mit Ausdauer in der Spur zu bleiben, die Opposition beständig im Blick zu haben und gegen sie anzukämpfen. Es geht hier nicht etwa nur darum, dass es kurz von uns verlangt wird. Okay, ja, morgen früh um 9 Uhr hast du mal einen kurzen geistlichen Wettlauf. Nein, es ist kein einmaliges, geistliches, kurzes Rennen. Es ist vielmehr dieser anhaltende Prozess, dieses immer weitergehende, in dem wir uns heute und die Hebräer sich damals befanden. Ausdauer, Langlebigkeit, Ausharren. Habt ihr mal einen Marathon angeschaut im Fernsehen oder seid ihr mal selber einen gelaufen? Ja, die Leute sehen völlig fertig aus, wenn sie im Ziel ankommen. Völlig platt. Die Erschöpfung ist ihnen ins Gesicht geschrieben, sie fallen auf den Boden. Aber auf der anderen Seite haben sie es geschafft. Und neben der Erschöpfung ist ihnen auch eine Freude ins Gesicht geschrieben, weil sie es geschafft haben. Leute, das christliche Leben ist kein Ponyhof. Es ist kein Lutscher, es ist kein Wettkampf, es ist kein einfaches Leben, es ist ein Wettkampf. Es ist ein Kampf, wie hier im Griechischen steht, Argon. Es ist ein Argon, das wurde für diesen Wettlauf benutzt. Und vielleicht denkt ihr sofort an die Agonie, wenn ihr darüber nachdenkt, die Agonie Christi, den Schmerz, diesen heroische Ausdauer, diesen Kampf, den Christus auch gekämpft hat. Leute, es ist ein Wettkampf. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass dieser Wettkampf uns alles abverlangt, dass wir völlig erschöpft im Ziel ankommen werden, dass wir nicht irgendwie fröhlich da reinspazieren, sondern dass es ein Kampf ist, der uns alles abverlangt, aber mit dieser Freude verbunden ist, am Ziel angekommen zu sein. Deshalb ist es so wichtig, die Ausdauer anzulegen. Wir befinden uns in einem Kampf. Und wieder im Hebräerbrief schreibt er, Kapitel 10, denn standhaftes Ausharren tut euch Not. Standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Es geht darum, das Ziel im Blick zu haben, kommen wir gleich noch zu. Es geht darum, mit Ausdauer zu laufen, mit Ausharren zu laufen. Kämpfst du bis aufs Blut? Setzt du alles daran, Lasten und Sünde abzulegen, die dich daran hindern, ausdauernd zu laufen? Darum geht es. Es geht darum, abzulegen und anzulegen, wenn wir an das Worum im geistlichen Wettlauf denken. Das Tolle an diesen Versen ist, dass nicht nur einfach die Frage, oder dass ich dir einfach die Frage stellen kann, was dich vom ausdauernden Laufen abhält. Und wenn du jetzt überführt bist, dann ist das gut so, weil wir alle kämpfen und uns in diesem Wettkampf befinden. Aber das umso mehr ermutigender daran ist, dass der Autor direkt weitergeht zu Vers 2 und uns aufzeigt, wie wir diesen geistlichen Wettlauf laufen können, mit Ausdauer. Wir wissen, worum es geht. Und jetzt wird die Frage beantwortet, wie es geht. Hier kommt Vers 2 bis 3a. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und bei sich und die, dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat bis hierher. Die Antwort auf die Frage, wie es im geistlichen Wettlauf geht, ausdauernd zu laufen. Es geht, indem wir auf Christus hinschauen. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Es ist so wunderbar, wie der Autor immer wieder auf Christus als den Besseren hinweist. Er ist die Erfüllung, er ist der Grund für den Schatten, er ist der Prototyp, er ist derjenige, der uns vorausgelaufen ist, der damals die Hebräer und uns heute ermutigen sollte, in diesem Lauf zu bleiben. Und die Elberfelder Bibel drückt das etwas besser aus in diesem Vers. Ja, wenn es um dieses Hinschauen geht. Es geht hier um ein Partizip und Pascal betont es immer wieder, was ein Partizip ist. Und so schreibt die Elberfelder Folgendes. Mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, Vers 1, hinschauend. Okay? Hinschauend auf Jesus. Hinschauen, ein beständiges Konzentrieren auf etwas, das vor einem liegt. Hinschauend, beständig, die ganze Zeit. In diesem Fall auf Christus selbst. Wenn die Hebräer ausdauernd laufen sollten, dann ging das nur mit einem perfekten Vorbild. Mit jemandem, der das alles schon erreicht hat, der das vorgelaufen ist und von dem man abschauen kann, wie es geht. Sie sollten auf Christus achten. Wir sollten auf Christus achten. Ermutigend daran ist, wenn wir unseren Blick auf Jesus fixieren, dass alles andere erblasst. Dass wir alles andere nicht mehr so beachten, dass es uns vom Laufen abhält, dass wir auf Christus blicken und nicht irgendwie auf uns selbst. Man könnte die Frage nach dem Wie im geistlichen Wettlauf auch folgendermaßen beantworten. Indem wir wegschauen von allem anderen und beständig die ganze Zeit hinschauen auf Jesus. Lasst uns Sünde ablegen, auf ein Vorbild schauen, einem Vorbild nacheifern, so wie die Formel-1-Fahrer Michael Schumacher nacheifern. Sie schauen seine Taktik an, sie versuchen, ihn einzuholen. Nun, wir können Jesus nicht einholen und da hinkt dann jedes Beispiel, das wir versuchen zu verwenden, wenn es darum geht, auf Christus zu blicken. Aber wenn der Autor des Hebräerbriefes Christus als besser darstellt, dann sehen wir ganz deutlich, worum es geht. Dann sehen wir ganz deutlich, dass er der Prototyp ist, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Achtet doch auf ihn. In Vers 3 wiederholt er das. Er richtet diesen Blick auf Christus. Er richtet diesen Antrieb auf Christus aus. Die einzige Motivation, ausdauernd zu laufen, ist es, auf Christus zu blicken. Sobald man abgelenkt wird, durch welche Umstände auch immer, und seinen Blick von Christus ablässt, ist die Ausdauer weg, ist die Puste raus. Es ist unmöglich, den geistlichen Wettlauf vernünftig zu laufen. Achtet doch auf ihn. Achtest du auf ihn? Wir wissen, dass Christus besser ist, dass er in Ewigkeit bleibt. Ja, dass er unser hoher Priester ist, aber zu oft vergessen wir, auf ihn zu schauen. Zu oft wuseln wir vor uns hin und machen das und das, kommen aus der Bahn, bleiben stehen, schauen auf uns, auf die Umstände, auf die Beziehungen, auf die Sorgen und Nöte, auf die Frustrationen. Wir vergessen, dass es essentiell und von größter Wichtigkeit für diesen geistlichen Wettlauf ist, auf Christus zu blicken, auf ihn, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Aber wie geht das? Auf Christus blicken. Wie kann ich auf ihn schauen? Nun, eigentlich sind es dieselben Gnadenprinzipien, die Gott uns an die Hand gibt, wie die, anhand derer du dich prüfen kannst, ob du gläubig bist. Die 5 Gs. Liest du Gottes Wort? Dadurch blickst du auf Christus. Hast du Gemeinschaft mit Gläubigen? Glaubst du an die Verheißungen aus Gottes Wort? Stehst du im Gebet vor Gott für deine Anliegen ein? Bittest du ihn mit Ausharren, mit Dankbarkeit und mit Flehen? Sind die 5 Gs, die dich auf Christus blicken lassen können. Ja, und diese 5 Punkte, die gehören so intensiv zusammen, dass wenn du einen dieser Punkte vernachlässigst, automatisch alle anderen in Mitleidenschaft gezogen werden. Okay, wenn du sagst, meine tägliche stille Zeit ist nicht so wichtig, hey, das wird alles andere mit beeinflussen. Wenn du sagst, es ist nicht so wichtig, auf Jesus zu blicken heute, dann hast du verloren. Wenn du nicht sagst, oder wenn du sagst, ach, nicht in die Versammlung zu gehen, ist nicht so wichtig, dass ich da bin, weil, ja, ist ja nur eine halbe Stunde oder so, oder eine Stunde. Leute, der Blick auf Christus kommt durch die Gemeinde, kommt durch Gottes Wort, kommt durch den Glauben, durch dein Gehorsam und kommt durch das Gebet. Und es ist so wichtig, diese Punkte umzusetzen und durch Gottes Gnade auf Christus zu blicken, auf Christus zu schauen, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf ihn, der ein Vorbild dafür ist, was es bedeutet, mit Ausdauer zu laufen. Hinschauend auf Jesus, Vers 3, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat. Ich habe ein paar Worte weggelassen. Aber wir sollen auf Christus blicken, weil er das Vorbild ist. Er ist das beste Vorbild in diesem Wettlauf. Er ist mit Ausdauer gelaufen. Ja, weil er auf das Ziel geblickt hat. Christus hat sich voll und ganz auf die Ziellinie konzentriert. Er hat das harte Rennen durchlaufen, weil er sich der vor ihm liegenden Freude bewusst war. Er sitzt zur Rechten des Thrones Gottes. Er ist im Himmel. Er wird einmal von uns angebetet werden. Wird er jetzt schon, aber einmal von jedem Knie und von jeder Zunge. Er ist ausdauernd gelaufen. Es hat ihn so viel gekostet. Erstmal hat er den Himmel verlassen, auf diese Erde gekommen als Sklave. Ihr kennt die Verse aus Philipper 2. Er hat nicht gesagt und ist nicht gemütlich ans Kreuz gegangen. Ja, er hat die Schande nicht einfach runtergespielt. Ach, ist doch nicht so schlimm. Nein, hey, er hat gelitten an deiner und meiner Stadt. Er ist nicht irgendwie fröhlich und gemütlich ans Kreuz gegangen. Er hat nicht irgendwie zurückgeschreckt, die geballte Ladung von Anfeindungen von Sündern, von uns selbst, die wir einst seine Feinde waren, zu ertragen? Er hat nicht davon abgewichen. Er ist nicht von dem Ziel abgewichen, das er vor Augen hatte. Wie werden diese Dinge, die er durchgemacht hat, zusammengefasst, seine Ausdauer? Er duldete es. Er blieb in der Bahn, er hielt die Stellung, fokussierte sich aufs Ziel. Christus ließ diese ganze Schande, er ließ das Kreuz und den Widerspruch über sich ergehen. Er erduldete es durch sein standhaftes Ausharren, seine Ausdauer, weil er sich nicht um die gegenwärtige Situation gedreht hat. Ja, er ist nicht stehen geblieben mitten im Laufen und erstmal eine Selbstmitleidsparty gemacht. Ja, oh, wie geht's mir schlecht und was ich doch alles von den Menschen ertragen müssen. Nein, er erduldete es, weil er den Ausgang kannte. Er wusste um diese Freude, die vor ihm liegt. Und das wird dieses vor ihm liegende, das ist eigentlich ein Wort im Griechischen. Und es ist eine öffentlich existierende Tatsache, die existiert. Wiederholt sich. Ja, also die Läufer im Wettlauf, die haben die Ziellinie gesehen. Sie haben das Podest gesehen, auf dem sie stehen wollten. Ja, es war ihnen vor Augen. Und so war Jesus die vor ihm liegende Freude vor Augen. Hey, ist dir die vor dir liegende Freude, wenn du Gottes Kind bist, vor Augen? Blickst du auf Jesus, dann wirst du wegblicken von den Umständen. Wirst von dir selbst wegblicken, weil du ein Ziel vor Augen hast. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Wie das geht? Indem wir auf Christus blicken. Und der größte Ansporn ist natürlich für einen Läufer damals, ganz oben auf diesem Podest zu stehen. Das ist heute noch so. Okay, die Meisterschale zu bekommen, die Goldmedaille zu kriegen. Und wenn das geschafft ist, hey, dann erblasst jede Anstrengung. Dann erblasst alles. Es ist wie die Mutter, die ein Kind bekommt, die Wehen, die Schmerzen bei der Geburt, der hilflose Ehemann, der daneben steht, die damit verbundene Schwachheit. Und dann bekommt man das Neugeborene in den Arm. Und in diesem Moment ist die Freude einfach größer als die Schmerzen. Eigentlich vergessen. Ja, das Ziel ist erreicht, die Geburt ist vorbei. Ja, man spürt die Schmerzen nicht mehr, weil man sich so freut. Und so lasst uns auf Christus blicken. Okay, lasst uns mit Ausdauer laufen, weil auch wir haben eine vor uns liegende Freude. Leute, wir haben eine Hoffnung, auf die wir hinlaufen, weil wir einen Gott haben, der ewig ist und der derselbe in Ewigkeit bleibt. Christus ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen, hat unsere Sünde auf sich genommen, die größte Schmach und Schande, die man sich vorstellen kann, um der sichtbar vor ihm liegenden Freude willen. Die Hebräer standen Verfolgung gegenüber, sie mussten ebenso Widerspruch erdulden, aus den eigenen Reihen Schmach ertragen. Und wir heute, wir haben keine Ahnung, was es bedeutet, Verfolgung zu leiden. Im Gegenteil, sind wir viel zu schnell dabei, auf alles zu achten, außer auf Christus. Ja, habe ich genug Geld? Habe ich Familie, Kinder, Haus, Auto, Ansehen, Respekt? Ihr könnt die Liste fortführen, wie ihr wollt, aber Verfolgung ist in der Liste sehr selten dabei. Wir wissen nicht, was es bedeutet, um unseres Glaubens willen verfolgt zu werden. Pascal hat vorhin dafür gedankt, dass wir das Wort Gottes frei verkünden dürfen, frei bezeugen dürfen. Am besten wollen wir heute aus beiden Welten was mitnehmen, den Spaß aus der Welt und die Rettung vom Kreuz, so ein Ticket in den Himmel. Hey, aber vielleicht oder ziemlich sicher würdest du es niemals so ausdrücken, wenn du dir Sorgen machst, wenn du frustriert bist, wenn du auf die Umstände blickst. Würdest du es niemals so ausdrücken. Aber genau das ist es, nicht auf Christus zu blicken. Lasst uns schnell dabei sein, uns selbst zu prüfen. Und schaue, wo du dich in den vergangenen Wochen aufgeregt hast. Oder wo du dich immer noch über irgendwas aufregst. Weil es dir nicht in den Kram passt. Weil es nicht nach deinem Willen ging. Weil es vielleicht eine Schande, eine Schmach war, irgendeine Beleidigung. Hast du es um der vor dir liegenden Freude willen erduldet? Und stelle dir die Frage, wenn du nicht mal das ertragen kannst, wie willst du dann richtige Verfolgung erdulden? wenn du es nicht einmal ertragen kannst, zu Ämtern zu rennen oder dass die S-Bahn Verspätung hat, dass so viele Leute in der Schlange vor mir sind. Ja, das benutzen wir als Gründe, warum wir nicht auf Christus blicken, aber wir sollen immer auf Christus blicken. Und wie wollen wir auf Christus blicken in Verfolgung, wenn wir in so einfachen Situationen uns das nicht vor Augen halten? Prüfe dich selbst, ob du auf Christus achtest. Von allem anderen wegschaust, auf Christus hin. Und zwar beständig hinschauend auf Christus. Worum es geht, ablegen von Last und Sünde und mit Ausdauer laufen. Wie das geht, hinschauend auf Christus, der diesen Lauf perfekt absolviert hat, vom ersten Atemzug bis zum letzten, ohne Sünde diesen Lauf mit Ausdauer gelaufen ist. Und so haben wir eigentlich das perfekte Vorbild dafür. Fehlt uns noch das letzte W. Warum es wichtig für den geistlichen Wettlauf ist, auf Christus zu achten, auf ihn zu blicken. Warum ist es so wichtig? Warum ist es dem Autor des Hebräerbriefs so ein Anliegen, dass er gleich zweimal wiederholt, hinschauend auf Christus, achtet doch auf ihn. Warum ist es so wichtig? Worauf sollen wir achten und warum sollen wir überhaupt auf Christus achten? Vers 3b. Damit. Warum? Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Den Hebräern war die Tatsache damals bewusst, dass Verfolgung stärker werden würde. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Verfolgung auftreten wird. Ja, sie haben noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Vers 4 dann. Christus ist ihnen zum Vorläufer geworden, damit sie ihren Blick auf ihn richten könnten und nicht müde oder nicht krank, nicht erschöpft werden würden. Ja, ist dasselbe Wort hier für müde. Und so ein Ausdauerlauf ist total anstrengend. Wir müssen uns nichts vormachen, wenn wir uns das anschauen oder mitlaufen. Es mag leichtere Abschnitte geben, es mag schwerere Abschnitte geben. Aber alles in allem ist der geistliche Wettlauf sehr anstrengend, wie eine beständige Bergfahrt mit dem Fahrrad, wie Pascal das letzte Woche gesagt hat. Es sind ständige Haarnadelkurven in der Formel 1, die sehr herausfordernd sind. Okay, bremsen, Gas geben und so weiter. Aber wir, ihr Lieben, wir haben ein Vorbild, wir haben einen Helden, einen, der vorangegangen ist, ein Vorläufer, ein Anfänger und Vollender. Ja, er hat das nicht nur irgendwie zwischendurch mal, okay, ich mache das halt jetzt, sagt Christus, sondern nein, er hat angefangen und er hat es vollendet und zwar perfekt. Warum? Damit wir nicht müde werden. Damit wir nicht auf die Idee kommen, eine geistliche Auszeit zu brauchen. Ich meine, wir müssen uns das Leben Jesu anschauen. Anfeindungen überall, Markus 6, Hauskreis, am Freitag haben wir es erst gesehen. Ihn dann zum König machen wollten. Er hat es mit Ausdauer gelaufen, von Anfang bis zum Ende. Es gibt keine Pause im geistlichen Wettkampf. Wenn wir auf ihn blicken, das heißt, uns auf diese 5 Gs konzentrieren, wenn wir das umsetzen, werden auch wir, wirst auch du, werde auch ich nicht den Mut verlieren, weil wir Verheißungen haben, weil wir Versprechen haben, weil wir uns dessen bewusst sein dürfen, dass wir durch Gottes Kraft, die in uns durch den Heiligen Geist zum Vorschein kommt und uns dazu befähigt, den Mut nicht zu verlieren, mit Ausdauer zu laufen und nicht müde zu werden. Das ist Gottes Gnade. Deshalb ist es so wichtig, auf ihn zu blicken. Christus hat das erduldet um der vorhin liegenden Freude willen. Bist du dir dieser Freude auch bewusst? Dieser Hoffnung, die wir nicht sehen können? Diese Tatsache, die wir nicht sehen können, die aber vor uns liegt. Leute, diese Hoffnung, diese Tatsache ist für uns heute genauso sichtbar wie für Christus damals. Wir wissen, wo es hingeht. Und deshalb lasst uns auf Christus blicken, auf die Ziellinie blicken, damit wir sehen und nicht aus der Ruhe kommen, nicht den Mut verlieren, nicht müde werden. Ja, der Autor des Hebräerbriefs beschreibt es mit dieser Ruhe, in die ein Teil Israels eingehen wird. Lasst uns das Ziel vor Augen behalten, damit wir nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Deshalb müssen wir unseren Blick auf Christus ausrichten, damit wir diesen geistlichen Wettkampf Wettlauf mit Ausdauer laufen können, damit wir Lasten und Sünden ablegen können und nicht müde werden und den Mut verlieren. Ich möchte abschließen mit einem Lied von Helen Lemmel aus dem Jahr 1922. Einige von euch kennen das vielleicht, im Englischen heißt es Turn your eyes upon Jesus. Ja, richte deinen Blick auf Jesus. Und dieses Lied geht folgendermaßen, und ich hoffe, dass euch das ermutigt, auf Christus zu blicken, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. O Seele, bist du müde und beunruhigt? Du siehst kein Licht in der Dunkelheit? Es gibt Licht für einen Blick auf den Erlöser und Leben, das überströmend und umsonst ist. Richte deinen Blick auf Jesus, schau ihm voll ins wunderbare Angesicht und die Dinge der Erde werden dunkel werden im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Durch den Tod in das ewige Leben ist er gegangen und wir folgen ihm dorthin. Über uns hat die Sünde keine Herrschaft mehr, denn wir sind mehr als Überwinder. Richte deinen Blick auf Jesus, schau ihm voll ins wunderbare Angesicht und die Dinge dieser Erde werden dunkel werden im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Sein Wort wird dich nicht im Stich lassen, er hat es verheißen. Glaube ihm und alles wird gut. Dann geh in die Welt, die im Sterben liegt, um von seinem vollkommenen Heil zu erzählen. Richte deinen Blick auf Jesus, schau ihm voll ins wunderbare Angesicht und die Dinge dieser Erde werden dunkel werden im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Richte deinen Blick auf Jesus, wenn du im geistlichen Wettlauf bestehen und mit Ausdauer laufen willst. Lass mich noch beten. Herr, und es ist so gut zu wissen, dass du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist und dass wir deshalb auf dich blicken können, weil du diesen Lauf perfekt absolviert hast, weil du unser hoher Priester bist, weil du zur Rechten Gottes sitzt und weil du derjenige bist, der für uns einsteht. Dank, dass wir einen Tröster und Beistand haben, der uns in dieser schwierigen Zeit auf dich blicken lässt. Ja, wenn wir von Sorgen und Nöten geplagt werden, wenn wir uns vielleicht dessen bewusst werden, dass wir zu wenig auf dich blicken, hilf uns, dass wir Buße tun, dein Wort lesen, dein Wort gehorsam umsetzen und das gerne machen. Gerne Gemeinschaft mit Gläubigen haben, gerne beten, gerne glauben an das, was in deinem Wort steht. Herr, ich bete, dass du Gnade schenkst, wenn wir in diesem Wettlauf stehen, dass wir mit Ausdauer laufen, dass wir alle Lasten und Sünden ablegen, dass wir auf dich blicken, dass wir beständig auf dich blicken in der nächsten Woche, ja, damit du geehrt wirst und damit du ja die Ehre durch unser Leben bekommst. Amen.